Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Fritz Edlinger. Herr Edlinger, da freue ich mich schon sehr lange drauf auf das Gespräch, schon wegen des Dialektes.
Gut, ich werde mich bemühen.
Sie sind Wiener.
Ja.
Herr Edlinger, Sie sind seit vielen Jahren Chefredakteur und Herausgeber dieses Magazins International,
ja,
was wir abonniert haben, auch immer wieder gerne in die Kamera halten und empfehlen, weil der Österreicher, sage ich jetzt mal ganz pauschal, der Österreicher auf die Geopolitik doch immer ein bisschen anders schaut, als, sage ich mal, der klassisch Deutsche. Warum das so ist, können wir im Gespräch vielleicht auch noch klären. Dass wir Sie heute eingeladen haben, hat nicht nur mit Ihrer publizistischen Tätigkeit als Buchautor zu tun, sind ja ein sehr fleißiger Autor, die meisten Bücher erscheinen bei Promedia, Verlag ist ja auch bekannt, ja, sondern wir wollen mit Ihnen auch über das sprechen, wo man sagen kann, dass Ihr Steckenpferd, alles, was mit dem arabischen Raum zu tun hat, können Sie gleich mal aufklären, warum das so ist. Und vor allem, es geht um europäische Energiefragen. Es geht um Gas, was aus Russland nach Deutschland fließt. Und da gibt es ja neue Pipelines, die da im Bau sind und das gefällt nicht allen, um es mal salopp auszudrücken. Darüber wollen wir sprechen, Stand der Dinge. Bevor wir da einsteigen, Herr Edlinger, Erstkontakt nenne ich das immer. Können Sie mal was zu sich sagen? Was machen Sie denn den ganzen Tag?
Ja, also ich mache seit etwa 20 Jahren den ganzen Tag eigentlich nur mehr Arbeit in einer NGO, das ist die Österreich-Arabische Gesellschaft, wo ich verschiedenste humanitäre, politische, wissenschaftliche Dinge mache, Projekte habe. Und das ist, seit ich selbst aus der aktiven Politik, ich komme aus der Politik, aus der SPÖ auch in Österreich, ausgestiegen bin, fröne ich nur mit meinem Nahost-Hobby.
Mhm. Wie kam es zu diesem Nahost-Hobby? Sie haben ja den arabischen Raum immer auch wieder bereist. Woher kam das?
Das ist ganz einfach zu sagen, das hat einen Namen, der Name ist Bruno Kreisky.
Können Sie mal den Jüngeren erklären, Kreisky ist kein DJ. Kein DJ.
Es gibt sogar eine sehr erfolgreiche Band in Österreich, die Kreisky heißt inzwischen. Bruno Kreisky war österreichischer Bundeskanzler von 1970 bis 1983. Er war der erste sozialdemokratische, wie er gewählt wurde, hieß es noch sozialistische, weil die österreichische Partei hat dann während seiner Zeit den Namen von sozialistisch auf sozialdemokratisch geändert. Er war der erste sozialistische Politiker in Österreich, der eine absolute Mehrheit 1970 gewonnen hat und das dreimal wiederholt hat und bis 83 Bundeskanzler war.
Also Ihr Helmut Kohl?
Nein. Nein, unser Willy Brandt.
Okay.
Ja. Und zwar bewusst Willy Brandt und nicht jemand anderer von der SPD. Also er war ein Produkt der Zwischenkriegszeit. Er war Jude, völlig säkularer Jude. Antizionistischer Jude kann man heute auch sagen. Er ist in den 20er und 30er Jahren in Österreich aktiv geworden, ist dann sogar in der Zeit des österreichischen eigenen grünen Faschismus, wie wir das sagen, zwischen 1934 und 1938 hatten wir ja unsere eigene hausgemachte Autokratie. Und in der Zeit war er sogar angeklagt, er war im Gefängnis, er wurde Terrorist verurteilt. Es gelang ihm dann im letzten Moment ins schwedische Exil zu kommen, war dann viele Jahre in Schweden, ist auch nicht gleich nach 1945 nach Österreich zurückgekommen, sondern erst Jahre danach. Er ist also kommt aus großbürgerlichem Milieu, jüdisch, großbürgerliches, aber völlig säkulares Milieu, ein Bildungsbürger. Mhm. Weil heute auch die Diskussion ist, in Österreich, aber in anderen sozialdemokratischen Parteien auch über, wer sind die Charaktere der Führung der Sozialdemokraten. Die legendären, klassischen Führer der Sozialdemokraten, Sozialisten, waren immer Bürger. Das war nie Arbeiter, mächtige Arbeiterführer, sondern das war, selbst Karl Marx war kein, oder Friedrich Engels waren keine klassischen Industriearbeiter, sondern es gab in der Zeit, wo die Sozialdemokratie, die Arbeiterbewegung groß geworden ist, immer ein Bündnis von Bildungsbürgern, die sich einfach dann aus zunächst aus Mitleid oder aus Analyse der Situation des Proletariats einfach dann halt politisiert haben und Arbeiter führen.
Also sie kamen auch nicht aus der Elite, sondern eben genau, eher von unten nach oben in der Mitte sich selbst geparkt und kannten beide Seiten.
Und ja, und er war also, er war dann im Exil und ist dann zurückgekommen und ist dann relativ schnell Staatssekretär im Auswärtigen Amt gewesen. Er war der letzte noch lebende Verhandler des österreichischen Unabhängigkeitsvertrags, des Staatsvertrages, der in Moskau verhandelt wurde, der dann Österreich 1955 die Unabhängigkeit gebracht hat. Also er war an sich ein profilierter Außenpolitiker in seiner ursprünglichen, auch aufgrund des schwedischen Exils. Und als Jude, aber als antizionistischer Jude, war er immer auch im Nahen Osten sehr engagiert, sehr interessiert. Er war dann noch in einer Zeit, wo er noch nicht österreichischer Bundeskanzler war, auch in der Sozialistischen Internationale mit einer ganz wichtigen Mission betraut, die dann eigentlich bis hin zu der Politik, der Nahostpolitik der EU, also noch nicht der EU, der EWG, geführt hat. Er war der Chef einer Fact-Finding-Mission Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, wo die Sozialdemokratie, die Sozialistische Internationale, den gesamten Nahen Osten bereist hat. So kam er auch zu seinen persönlichen Beziehungen zu allen arabischen Potentaten und Politikern aus dieser Zeit. Und so hat er ein Bild geschaffen. Er hat immer gesagt, Europa muss allein schon aus egoistischem Eigeninteresse in Wirklichkeit gestaltend, vermittelnd, friedensstiftend im Nahen Osten eingreifen, weil sonst haben wir das, was wir heute haben oder vor 2-3 Jahren gehabt haben, Flüchtlingswellen, Unsicherheit in Europa. Das war in Wirklichkeit sein Zugang auch zur Nahostpolitik und als Jude auch zu sein Zugang zum israelisch-palästinensischen Konflikt ist, weil er gesagt hat, Israel ist ein koloniales Projekt und Israel kann in Wirklichkeit in der Region nur dann überleben und auch Frieden irgendwie gestalten, indem sie einen Kompromiss, einen Ausgleich zwischen ihren Interessen und den arabischen Interessen finden und nicht über die Palästinenser und die anderen Araber im Wesentlichen hinwegfahren. Das war so sein Credo und das hat ihn in Israel natürlich zu fast einem Staatsfeind gemacht. Er war verhasst bei den israelischen Führern. Also kann mich noch erinnern, wie Golda Meir in Österreich war, hat sie nachher also die schrecklichsten Geschichten erzählt, wie böse Bruno Kreisky zu ihr war. Und dieser Kreisky war eben Chef der SPÖ seit 1970 und ich war in dieser Zeit Jungsozialist. Ich war dann auch zuletzt österreichischer JUSO-Vorsitzender bis Anfang der 80er Jahre. Und so kam es, dass Bruno Kreisky eine gewisse Gruppe von Jungsozialisten aus dieser Zeit mit dem Nahostvirus infiziert hat.
Das erklärt auch, warum Sie regelmäßig Bücher schreiben, die sich mit dem Nahosten beschäftigen. Also zum Beispiel Palästina, 100 Jahre leere Versprechen, 2017 rausgekommen. Oder jetzt aktuell Syrien, Land im Krieg, Hintergründe, Analysen, Berichte aus 2016. Der Nahe Osten brennt zwischen Syrien, Bürgerkrieg und Wahlkrieg 2016 rausgekommen. Oder auch mit Spraydose und Pinsel gegen die Besatzung, Graffiti, Palästina 2000. Fand ich ein super Buch auch. Alles Promedia steht bei uns natürlich im Regal. Haben Sie noch Ivan Ivanji kennengelernt, den Übersetzer von Kreisky?
Nein, persönlich nicht.
Den haben wir mal getroffen. Ich glaube, er müsste auch noch leben. Steinalt und super taufrisch, spricht er auch so ein Wiener Deutsch, weil er eine Wiener Kindfrau hatte gesagt, hat ihn großgezogen. Ich erinnere mich das. Ja, der hat ja auch sehr viel über Bruno Kreisky gesagt. Wenn man sich das, was Sie gerade beschreiben, Nahe Osten, Palästina, Israel, wenn man sich das heute anschaut, die Situation der Palästinenser müssen wir nicht lange besprechen, ist klar, ist desaströs. Aber auch das, was sich in Israel im Moment abspielt, ist jetzt nicht so sexy, sage ich jetzt mal neudeutsch, dass die jungen Israelis sagen, das Land mögen wir. Ne? Sie kennen ja viele alte Hasen, die in Israel auch ihre Freunde sind, aber die Kinder gehen inzwischen nach Berlin.
Ja, wir haben vorhin ja darüber gesprochen. Das ist tatsächlich ein Phänomen, eigentlich ein sehr bedenkliches Phänomen, weil es ein klares Anzeichen dafür ist, dass die politische Entwicklung in Israel, die eine eindeutige nach rechts ist, nach Rassismus, einfach sich selbst als herrschende Gruppe selbst im eigenen Land zu befassen, dass es ein gewisser Teil der jungen Leute, die einfach auch leben wollen, die freiheitlich leben wollen, die liberal sein wollen, dass sich die dort nicht mehr zu Hause fühlen. Und aus welchen Gründen auch immer, ich kenne Berlin nicht so, aber ich weiß von Freunden von mir, die sehr bedauern, nicht, dass die Kinder jetzt spezifisch nach Berlin gegangen sind, sondern dass die Kinder überhaupt weggegangen sind aus Israel, weil das natürlich dann auch die linke Szene in Israel noch weiter geschwächt hat. Und in Israel bleibt in Wirklichkeit eine negative Bevölkerungsauswahl zu. Die Leute, die in den letzten Jahren zugewandert sind, also beginnend schon mit der noch der Aliyah aus der Sowjetunion und dann Russland und später, sind in Wirklichkeit Zionisten oder sie werden im Land zu Zionisten gemacht. Manche einfach auch nur aus Dankbarkeit dafür, dass sie aus einem, gerade die sowjetischen Juden waren dankbar. Wir wissen ja, dass die sowjetischen Juden nicht alle völlig freiwillig nach Israel ausgewandert sind, sondern es war einfach die von Israel und von der Jewish Agency organisierte Aliyah hat ihnen keine Alternative gelassen.
Lief sehr viel auch über Österreich.
Lief sehr viel.
Hier kriegt ihr einen Pass und der Weg heißt aber Tel Aviv.
So ist es, so ist es, so ist es. Und dann noch dazu, wir haben auch in Wien zum Beispiel einen Teil von Rückwanderern. Ich kenne selbst, mein Schuster ist ein osteuropäischer Jude, der in den 60er Jahren über Wien emigriert ist und dann 10 Jahre in Israel abdienen musste. Der musste zur Armee, es gab tatsächlich dann eine gewisse Zeit, wo die Leute einfach nicht einmal einen Pass bekommen haben, um auszuwandern. Und der ist dann ab dem Zeitpunkt, wo er wieder frei war, ist nach Wien zurückgekommen und hat sich dort als Schuster, also in Wien sind bestimmte kleingewerbliche, traditionelle Wirtschaftsbereiche inzwischen nicht mehr, das sind Änderungsschneider, Schuster, das sind zu 90% keine indigenen Wiener mehr, sondern sehr viele davon sind zweimal hin und her gewanderte osteuropäische Juden.
Ich möchte mit Ihnen das Thema Nahe Osten, speziell Israel, an dieser Stelle mal beenden mit einer letzten Nachfrage noch. Wie beurteilen Sie denn die aktuelle Situation, was sich aus dem Projekt 48, die ganze Vorgeschichte müssen wir hier nicht erörtern, entwickelt hat? Sind Sie darüber sehr enttäuscht? Ist es bedauerlich? Ist es tragisch? Wie kriegen die doch die Kurve? Wie würden Sie das sehen?
Naja, das Problem war, dass in Wirklichkeit das zionistische Projekt von Haus aus, ich weiß, dass das sehr, sehr provokant klingt für manche, die sich nicht mit den Details befassen, aber das zionistische Projekt, das Projekt des Staates Israel, war von Haus aus ein rassistisches Projekt. Es war von Haus aus ein Projekt, das in Wirklichkeit eine privilegierte Gruppe konstituiert hat, Juden. Und wir wissen, dass es dass 1948 die Juden in dem Heiligen Land, in Israel, am Beginn in der Minderheit waren. Selbst im verbleibenden Israel, also nach dem Krieg 1948-49, sind ja 750.000 Palästinenser vertrieben worden.
Die Nakba
wurden sofort enteignet und wurden sofort ausgebürgert. Das heißt, es gab ja eine rechtliche Barriere, die Leute hatten nie eine Chance zurückzukommen und es gab ja dann in den 50er Jahren mehrfach solche Dinge, die dann von den Israelis als als terroristische Attacken bezeichnet wurden. Es haben ja immer wiederum ehemalige Flüchtlinge, Vertriebene versucht, in ihre Heimat zurückzukommen. Die wurden dann einfach an der grünen Linie oder schon am Jordan einfach getötet. Also es war von Haus aus ein Projekt, das auf Ungleichheit ist, auf Machtstabilisierung einer bestimmten herrschenden Gruppe, die einfach dann bestimmte Minderheiten als Minderheiten behandelt hat. Man kann jetzt die Geschichte durchdeklinieren bis heute. Heute sind wir in einer Situation, und das ist eigentlich das Schreckliche und für viele auch Bedenkliche. Und heute ist es so, dass im israelischen Parlament, in der Knesset in Wirklichkeit jetzt legal, rechtlich ein Apartheid-System beschlossen worden ist. Und du hast in Israel heute aufgrund der letzten Gesetze des Nationalgesetzes hast du nur mehr volle staatsbürgerliche Rechte als Jude. Wobei das eine Skurrilität unter Anführungszeichen ist. Es gibt ja bekannte antizionistische Juden, die jahrelang prozessiert haben, zum Beispiel aus ihrem Pass die Nationalbezeichnung Jude rauszureklamieren. Abraham Meltzer hat zum Beispiel jahrelang Prozesse geführt, weil für viele Juden, und auch Kreisky war einer davon, war Jude keine Nationalität, sondern eine kulturelle, religiöse Geschichte. Und in Israel hat man in Wirklichkeit nie in die Pässe hineingeschrieben, Israeli, sondern Jude. Und das ist in Wirklichkeit von 1948 an die Zwiespältigkeit dieses jüdischen Staates. Bis heute ist das eigentlich ungeklärt. Was ist eigentlich ein Jude? Ne? Ist ein Jude, sind die Juden eine Nation? Da gibt es inzwischen genügend von jüdischen Wissenschaftlern Literatur, die sagen, die jüdische Nation ist eine Fiktion.
Schlomo Sand.
Ja, Schlomo Sand zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Arthur Köstler, ja. Um zeitlich vorzugreifen. Ne? Also das ist eigentlich eine Fiktion, aber es wurde in der Zeit des aufkeimenden europäischen Nationalismus, wurde quasi der jüdische Nationalismus als Zionismus kreiert und hat im Wesentlichen bewusst eine unklare Definition geschaffen.
Bewusst, sagen Sie?
Ja, schon, weil natürlich war der Zionismus auch eine Antwort auf den europäischen Nationalismus und vor allem in Osteuropa, aber nicht nur, auf den Antisemitismus, auf die Pogrome. Es war klar, es war im Wesentlichen eine Antwort auf den polnischen, russischen, deutschen Nationalismus, Chauvinismus.
Von daher verständlich, dass sich das
gebildet hat. Das war eine verständliche, ja. Wobei man... um zurückzukommen auf Kreisky, wobei man nicht vergessen darf, dass ein großer Teil oder ein Teil der europäischen Juden keine Zionisten waren. Das waren integrierte, in Osteuropa ist es, aber in Deutschland und in Mitteleuropa waren die Zionisten in der Minderheit. Es war ja selbst wie Herzl es am Zionistenkongress einfach den Zionismus zum Programm gemacht hat. Damals war es klar, dass im europäischen Judentum eine Mehrheit eigentlich dort bleiben wollte, wo sie aufgewachsen
ist. Deswegen wurde er auch damals, als er in München diesen Kongress machen wurde, er gesagt, also mit dieser Sekte wollen wir nichts zu tun haben.
So ist es.
Dann mussten sie
nach die neutrale Schweiz. Mhm.
Vielen Dank für diesen Exkurs. Es erklärt auch so ein bisschen eben auch, wie Sie politisiert wurden und wie Sie denken. Also jemand, der auch sehr ins Detail guckt, ohne sich dann einem Lager zuzugucken, sondern eben auf beiden Seiten mal hinschaut, wie es ist, aber der eben auch das Detail mag. Deswegen schätzen wir auch Ihr Heft nochmal international. Wie oft kommt dieses Heft raus?
Leider nur viermal im Jahr, aber viermal und immer sehr, sehr breit gefächert.
Es wird jetzt, glaube ich, 40 Jahre alt.
Im nächsten Jahr, im April, haben wir 40 Jahre.
Lohnt sich das?
jetzt rein materialistisch nicht.
Ja.
Es lohnt sich, indem es in Wirklichkeit die Ideale, die Fantastereien von Leuten, die einfach aus einer bestimmten Bewegung sozialistische Bewegung, antiimperialistische Bewegung, 68er Bewegung kommen, die in Wirklichkeit in zunehmendem Maße mit ihrer politischen Umwelt nicht so sehr zufrieden waren. Die sagen, man muss das zumindest sagen und schreiben. Mhm. Also das, ja.
International, immer wenn wir es in die Kamera gehalten haben, hat es auch bei Ihnen insofern zu Abonnements geführt, dass Sie dann Abos auch oder Hefte nach Deutschland verschickt haben. Ja. Sie haben ja gesagt, das ist ein defizitäres Geschäft, weil das nach Deutschland etwas zu schicken kostet 5 Euro, aber ein paar Abonnements sind hängen geblieben. Ich kann nur raten, sich das Heft zu holen, weil es ist nicht nur umfangreich, es kommt alle Vierteljahr, man kann es nämlich auch wirklich durcharbeiten, sondern sehr schöne, auch interessante, detaillierte Artikel. Und da sind wir dann auch beim Thema. Ich habe in einer Ausgabe bei Ihnen einen Artikel gefunden, den Sie selber geschrieben haben. Da ging es um das Projekt Nord Stream. Es ging um die Gasversorgung, die von Russland nach Europa führt. Das ist das Thema, warum wir Sie heute hauptsächlich eingeladen haben. Lassen Sie uns mal einsteigen. Wie ist denn der Stand der Dinge? Wie sieht denn die Gasversorgung Europas aus? Von wo kommt denn das Gas?
Naja, die Gasversorgung ist klar. Es sind 40 oder ein bisschen über 40% des europäischen Gases kommt über die Gazprom aus Russland.
Mhm. Als Monopolist Gazprom.
Ja, es gibt natürlich auch andere, aber da gibt es Pipelines, die einfach halt schon in den 50er, 60er Jahren gebaut wurden. Da hat Österreich auch eine bestimmte strategische Rolle gespielt, weil Österreich ja 10 Jahre eben besetzt war und waren Pipelines auch Österreich hatte einen bestimmten Verteilerfunktion auch für andere europäische Länder. Aber das hat sich eben weiterentwickelt. Es ist klar, dass russisches Erdgas der wesentliche Teil für die Gasversorgung Europas ist und wer immer glaubt, er kann quasi die Gasversorgung über diese Quelle einfach ersetzen, der ist fehl am Platz. Das ist allein energiepolitisch, auch kostenmäßig, da kommen wir vielleicht später dann noch drauf zurück, einfach Hanebücher. Im Wesentlichen kommen die größte aktuelle Pipeline führt eben Nordsee-Ostsee. Das ist die sogenannte Pipeline Stream 1, die in Wirklichkeit schon also weit über die Kapazitäten hinaus ist. Es gibt noch andere, es gibt noch eine wesentliche Pipeline, die durch die Ukraine geht. Das ist ja mit eines der Probleme bei dem Ukraine-Konflikt. Aber auf jeden Fall reichen die Kapazitäten nicht aus und daher gibt es ein Konsortium, das von russischen, aber sehr wesentlich von eigentlich fast allen großen europäischen Energiekonzernen, darunter auch die österreichische OMV, gemacht wird. Das ist Nord Stream 2, ist de facto schon im Bau. Es hat jahrelange politische, rechtliche, administrative Kämpfe darum gegeben. Wenn man sich das ansieht, waren die Gegner eigentlich ziemlich klar ortenbar. Es waren im Wesentlichen polnische Organisationen, weil durch Polen geht auch eine Pipeline. Polen verdient an Transitgebühren für russisches Gas Milliarden pro Jahr, genauso die Ukraine.
Deswegen sind es auch zwei Gegner, die natürlich nicht wollen, dass man die beiden Länder umgeht, indem man es unter Wasser führt.
So ist es. Ja. Und es gibt dann aber die wesentlichen deutsche, österreichische, italienische Konzerne, britische Konzerne sind eigentlich mit den Russen im Konsortium für Nord Stream. Und daher, es gibt inzwischen auch die Legislatur in der EU-Administration, die einfach halt keine Blockade mehr gibt. Es gab also eine Zeit lang einen Streit, weil es gibt also jetzt ein Gutachten, dass also eigentlich dieser Bau nicht rechtlich mehr zu verhindern ist. Und daher muss man davon ausgehen, dass diese Pipeline gebaut wird. Inzwischen ist der Gaszug schon wiederum um ein Stück weiter, weil auch Nord Stream wird nicht reichen. Daher gibt es inzwischen auch einen Sauce-Stream. Dort gibt es noch mehrere Optionen. Es gibt eine Sauce-Stream, die ebenfalls eben von Gazprom. Es gibt eine Turkish-Stream, ja, die also durch die Türkei geht. Da gibt es noch, es gab einmal ein Projekt, das sogar von der österreichischen OMV mit dem wunderschönen Namen Nabucco versehen gegeben hat, auch über Türkei und Mittelmeer. Die ist aber jetzt offensichtlich nicht mehr aktuell, aber es gibt es auch halt South Stream und Turkish Stream. Und warum das wichtig ist auch, die beiden Länder in Europa, die die Hauptabnehmer für Gas sind, sind Deutschland Nummer 1, Italien Nummer 2. Und daher, die Nord Stream deckt im Wesentlichen den deutschen und mitteleuropäischen Raum ab und der südeuropäische, also vor allem Italien, Raum ist dadurch nicht so abgedeckt. Es ist einfach auch wirtschaftlicher, das direkt über die Türkei, Mittelmeer direkt anzubinden. Daher wird es auch über kurz oder lang sicher wahrscheinlich auch mit mehr oder minder klarer russischer Beteiligung eine weitere Pipeline über den Süden geben, die dann letztlich aber dann auch Gas bis hin zum Iran
transportieren kann. Ja. Ja, ja. Man baut eine Infrastruktur auf, durch die dann jegliche Art von Gas geleitet werden kann.
So ist es. So ist es.
Herr Edler, ich darf das mal zusammenfassen. Wir haben in Europa einen enormen Bedarf an Gas. Brauchen wir als Energieträger und der kommt aus Russland. Es gibt verschiedene Wege, die dann nach Europa führen, zu den großen Zentren, also auch Industriestaaten, Deutschland ganz vorne mit dabei. Wenn man die bestehenden Pipelines umgeht, aus welchen Gründen auch immer, weil da gerade Konflikte sind, die Krim ist da im Grunde genommen nur willkommen, dann werden diese Pipelines, dann laufen sie die leer. Man kann da in die Röhre schauen, um das mal so zu sagen. Und da haben die, die dann eben, wo da die Transitgebühren eben ausfallen, Milliarden, also zum Beispiel die Ukraine oder eben auch Polen. Interessant ist ja auch, wer sich auf einmal stark macht dafür, Nord Stream, was ja auch umweltpolitisch sauberer läuft, zu boykottieren, dass es Umweltverbände sind. Wir kommen gleich darauf, dass die aber dann verschweigen, dass stattdessen Fracking-Gas aus Amerika per Schiff nach Europa kommt, wo ich denke, ist das besser? Also interessant, wer sich da alles vor den Karren spannen lässt. Aber lassen Sie uns mal über diese Kapazitäten reden und auch wie dieses Gas transportiert wird. Wird es verflüssigt? Kommt es in Gasform? Wie groß sind die Röhren? Jemand, der so gar keine Ahnung hat, könnte man sagen, was sind das für was, über was reden wir da?
Naja, also das Gas, das also über diese Pipelines kommt, das kommt gasförmig, das wird nicht verflüssigt. Mhm. Ne? Und diese Pipelines sind also riesige, das sind nicht Wasserröhren.
Ja, sondern das sind so richtige, da kann man durchkriechen mit mehreren Leuten.
Ja, ja. Mhm. Wie man sie auch bei den im Nahen Osten bei den Ölpipelines sieht. Das sind wirklich recht gewichtige Dinge. Aber weil gesagt wurde, in welchem Aggregatzustand. Das ist ja im Wesentlichen jetzt eigentlich der spannende Hintergrund des aktuellen Konfliktes. Weil der aktuelle Konflikt ist ja der, Sie haben schon gesagt, Fracking. Und Fracking wird im Wesentlichen jetzt von den Vereinigten Staaten von Amerika betrieben. Auch unter dem Umweltschützer Obama und Clinton ja schon begonnen. Das ist ja nicht erst eine Sache von Trump. Und Fracking ist eine neue Methode, um aus Gestein gebundenes Gas zu entbinden mit hohem Druck, mit hohem Wasserdruck, aber auch sehr, sehr umweltschädlichen Chemikalien. Das heißt, dort, wo Fracking betrieben wird, bleiben nachher Wüsten über, landwirtschaftlich und ökologisch vernichtete Streifen. Und das ist offensichtlich Amerika, also die USA ist groß genug, Kanada ist ja hier auch etwas beteiligt, um also das in Kauf zu nehmen. Und das ist jetzt das, was die USA hat es bereits geschafft, innerhalb von wenigen Jahren von einem Energieimporteur zu einem Energieexporteur zu werden und haben vor, innerhalb der nächsten paar Jahre diese Fracking-Technologie noch weiter auszubauen. Was ihnen allerdings fehlt?
Der Markt.
Der Markt. So ist es. Ja. Und damit, ich bin ja kein Energieexperte, ich bin irgendwie halt ein politischer Generalist. Und daher ist das für mich ein klassischer Punkt, und Trump ist hier natürlich eine Symbolfigur, ist ein klassischer Punkt, wo eigentlich ganz beinhart mit allen möglichen und unmöglichen, mit allen legalen und nicht legalen politischen Mitteln hier Wirtschaftspolitik gemacht wird. Eigene Profite gemacht werden. Wenn ich mir ganz, ganz grotesk, nicht? Also bei der, im Rahmen der letzten NATO-Tagung hat ja der Herr Präsident Trump, also seinen, hat jetzt Deutschland als Feind Nummer 1 erklärt. Nicht zuletzt, weil Deutschland der Hauptgasmarkt in Europa ist.
Also in diesem Fall dann Germany first.
Ja, und ich kann mich noch an diese schrecklichen Reden von der russischen Besatzung und der russischen Kontrolle Deutschlands und machen. Hier wird mit allen Methoden Druck ausgeübt. Es gibt auch europäische Länder und nicht zufällig sind sie zum Teil identisch mit jenen, die auch gegen diese diversen Streams sind. Also die ersten großen Entflüssigungs
Terminals.
Also das Fracking-Gas ist so, sonst kann ich es ja nicht über den Atlantik transportieren. Es wird also dann in den USA verflüssigt, wird in riesengroße Tanker gepackt.
Das ist alles sehr energieintensiv, muss man dazu sagen.
Das ist alles, nicht nur die Fracking-Methode ist einmal energieintensiv und vor allem umweltpolitisch schrecklich. Es wird dann noch zusätzlich Energie gebraucht, um das zu verflüssigen und dann auf der europäischen Seite wieder zu entflüssigen. Ja,
und dann noch dieser riesige Schiffstransport mit diesen, ja, ja, mit diesen klimabelastenden Supertankern, die da auch noch von A nach B fahren.
Das sind riesige Dinge. Und hier gibt es ja schon seit Jahren, werden schon diese Anlagen, die das dann wieder auf Gas zurück verwandeln, gebaut werden. Es gibt welche in Polen, nicht von ungefähr ist da irgendwo, glaube ich, kann man sich eins und eins zusammenzählen, warum dann die Polen gegen Stream waren, weil sie wollen natürlich die nicht nur ihre jetzigen Pipelines bewahren, sondern sie wollen auch dann beim LNG mitnaschen. Es gibt in Holland gibt es schon große und
Anlagen. England.
Ja, England. Und die werden in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut. Und das Ziel der USA ist im Wesentlichen halt, sie würden nie den russischen Anteil erreichen können. Das geht sich auch von den Kapazitäten nicht aus. Aber sie wollen auf jeden Fall einer der großen Supplier werden. Man muss schon eines sagen, sie sind ja schon erfolgreich gewesen. Ja. Sie haben in den letzten Jahren ihren Anteil von Gas
0,6%
von fast 0 mehr auf 5% angehoben.
Das ist erheblich.
Im vorigen Jahr, ja. 2017, waren es schon 5%.
Ja. Durch auch den Ausbau der Infrastruktur.
So ist es. Mhm. Und das soll weitergehen. Was halt das eines der Probleme ist, es hakt kostenmäßig. Und nachdem Energie auch etwas ist, das nicht nur irgendwelche Politiker dann als Tools für machtpolitische Spiele verwenden können, sondern am Ende hast du Konsumenten, die für ein Gas oder für Strom einen bestimmten Betrag zahlen wollen. Es gibt dazwischen große Firmen, die einfach halt am Markt etablierte kapitalistische Firmen sind, die rechnen. Und das Fracking-Gas rechnet sich halt einfach nicht in Konkurrenz zu dem klassischen Pipeline-gelieferten Gas. Also es ist auf jeden Fall das momentane Fracking-Gas aus den USA hat Verkaufspreise in Europa von über 6 Euro pro Verrechnungseinheit, während das selbst das noch hochpreisige russische Erdgas auf jeden Fall bei 5 oder unter 5 ist. Das ist also schon relativ viel und daher rechnet sich das finanziell noch nicht und daher ja auch dieser massive politische Druck, weil sehr oft kommen ja politische Lösungen zustande, gegen wirtschaftliche Überlegungen, wenn man halt genug genug politischen Druck aufbaut. Und Trump ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man einfach mit allen möglichen und unmöglichen Methoden diesen Druck auf und seine Propaganda gegen Deutschland und gegen Russland, das ist ein Teil eines Szenarios eines Wirtschaftskrieges, ganz eindeutig. Das ist ein Teil.
Das ist ein Gaskrieg, der uns da bevorsteht.
Das ist ein Gaskrieg. Hat natürlich wiederum einen gewissen Stellenwert in der gesamten Auseinandersetzung. Ich habe unlängst wo geschrieben, auch wenn sich der Herr Trump und der Herr Putin irgendwo in Helsinki zum Kaffee treffen und alle beide glücklich sind, wie sie sich gut verstanden haben, das ist Show. In Wirklichkeit dahinter wird weltweit ein Krieg, ein Wirtschaftskrieg, aber auch echt wiederum ein anders ausgeführter kalter Krieg geführt. Und da spielt Europa nicht nur eine Rolle, wenn ich mir die Russland-Sanktionen anschaue, sondern Europa ist in Wirklichkeit auch die Braut, um die es geht. Weil Europa ist einfach trotz allem der größte Wirtschaftsraum, einheitliche Wirtschaftsraum weltweit.
Mit einer sehr starken Kaufkraft, immer noch, nicht in allen Regionen, aber noch da.
Und das ist in Wirklichkeit eines der Motive, America First, das ist in Wirklichkeit das Ziel von Trump und der US-Administration in der Energiepolitik, aber auch in anderen Bereichen, im Wesentlichen Europa mehr an sich zu binden.
Interessant finde ich ja, das steht in unseren Zeitungen so ja nicht drin, bei International steht es dann drin, dass die Argumentation ist, und die fällt bei vielen auf fruchtbaren Boden, und auch für welche, die es nie verstanden haben, ist das ein Argument, dass man sagt, wir müssen uns aus der Abhängigkeit der Russen lösen. Das ist klar, dass es in Polen und auch in angrenzenden Staaten auf fruchtbaren Boden fällt, weil da sind die Russen nicht so gut in der Vergangenheit weggekommen durch eben ihre UdSSR-Besatzungsmacht, muss man alles nicht erklären. Das sind alles Dinge, wo man nachvollziehen kann. Und dann der Griff nach der Krim ist zwar ein bisschen anders gelaufen, sagen sie, guck mal, da wollen die wieder sowas Ähnliches werden wie die UdSSR. Aber wir sollen uns eben aus diesem Klammergriff lösen und uns in den Klammergriff der USA begeben. Das ist ja da was. Also kauft das Geld, soll nicht nach Moskau gehen, das soll an die Wall Street gehen, aber abhängig werden von amerikanischem Gas. Was ich auch denke, was mich sehr wundert ist, wenn darüber geschrieben wird, dass es ja vollkommen klar ist, dass wenn man erst Gas nicht nur unter den Umständen, wie Fracking entsteht, verflüssigen muss, auf Schiffe dann über den Atlantik schippern muss, dass das nie so effizient sein kann, wie eine Röhre legen, wo das Gas einfach so durchkommt. Ja. Ist auch klar. Die Staaten, die eben dafür sind, also dieses Nord Stream 2 zu beenden, ist auch klar, denen gehen die Transitgebühren durch die Latten. Aber ich finde interessant, dass wir eben, es gibt ja auch keinen monolithischen Block, dass Deutschland dafür oder dagegen ist, sondern es sind eben große Firmen, die auch Interessen haben in den Ländern, wo sie operieren. Also lassen Sie uns mal über die Partner sprechen, die bei Nord Stream 2 beteiligt sind, die OMV, der wichtigste Ölkonzern in Österreich. Man kennt das von den Tankstellen. Dann ist Wintershall dabei, das ist eine BASF-Tochter, die Royal Dutch Shell ist dabei, belgische, französische, tschechische, Gazprom sind dabei. Das heißt, da ist sehr viel europäische Industrie dabei, da hängen auch Arbeitsplätze dran, die dann alle nicht mehr dranhängen. Und stattdessen kommen eben amerikanische Gasfirmen dran. Wie wird sich das denn entscheiden? Also lassen sich diese ganzen kleinen Firmen, lassen die sich unter Druck setzen?
Zum Teil am Match Stream 2 sieht man es ja schon. Das Match Stream 2 ist gelaufen. Stream 2 wird gebaut. Und gegen hinhaltenden, aber dann doch schwächer werdenden politischen Widerstand. Also ich bin zwar als Sozialist, jetzt finde ich das nicht unbedingt immer akzeptabel und annehmbar, dass also quasi halt dann große kapitalistische Konzerne im Wesentlichen halt die Politik bestimmen, aber letztlich ist es dann aber auch eine Frage tatsächlich des Preises. Und noch eines, für mich ist ja diese Energiepolitik nur ein Mosaiksteinchen eines Größeren. Also so wie die US-amerikanische Politik gegenüber Europa gemacht wird, geht es ja nicht nur allein um die Energiepolitik, sondern es geht darum, und das muss man schon sagen, massive bestehende Abhängigkeiten. Was ist Europa? Also zwei Drittel von Europa ist NATO. Viele EU-Mitgliedstaaten wollten eigentlich nicht in erster Linie in die EU, sondern in die NATO, vor allem die jüngeren neuen Mitglieder, die sind immer meistens als erstes NATO-Mitglied gewesen und dann als zweites EU-Mitglied. Und die NATO ist natürlich ein klares Bündnis unter, in Dominanz der USA. Hat sich neu definiert, weil eigentlich hätte man ja erwarten können, dass es so nach der Implosion der Sowjetunion und Auflösung des Comecon und des Warschauer Pakts eigentlich die NATO keine Existenzberechtigung mehr gehabt hätte, weil die NATO war ja definiert als ein Verteidigungsbündnis gegen den Warschauer Pakt. Nun gab es den nicht mehr. Gut, man hat sich umdefiniert, man hat den Terrorismus und internationale
Krisenherde
ja. Gefunden, erfunden, mit kreiert und damit sich neu legitimiert. Aber was sie zum Beispiel die America First Politik des Herrn Trump ist, Europa soll mehr bezahlen für seine eigene Abhängigkeit. Er sagt zwar nicht, die NATO wird völlig neu definiert, es wird keinen automatischen amerikanischen Oberbefehlshaber geben und. Es werden nicht weiterhin amerikanische Waffen in Deutschland gelagert, wo die Deutschen nicht einmal wissen, was das genau ist. Aber man soll als Österreicher in Deutschland nicht allzu sehr sich über die deutsche Politik
äußern. Hier darf man das schon.
Ja, wir sind ja sind ja am Papier noch neutral, aber Gott sei Dank halt nicht so wichtig wie Deutschland, die im Wesentlichen halt für die amerikanische Armee und für die NATO Logistikzentrale für weltweite Kriege
war. Ja, auch in Stuttgart, Afrikon und so, das wird immer unterschätzt. Ja,
also, und in diesem also es gibt natürlich jetzt neue Herausforderungen auch global, und die neue Herausforderung global ist nicht primär Russland. Die neue Herausforderung ist China doch wohl mehr.
Es sickert langsam durch.
So ja. ist es, ja, ja. Das kapiert schon langsam auch der Herr Trump. Und da stellt sich jetzt tatsächlich für Europa die Frage, wie positioniere ich mich in einer Zeit, wo es nicht mehr einen Kalten Krieg und eine rein bipolare Weltordnung gegeben hat, sondern eine multipolare oder eine offene, wo es nicht mehr notwendigerweise aus eigenem Selbstschutzinteresse notwendig ist, sich an den einen starken Partner zu binden. Das ist im Wesentlichen die spannende Frage für Europa. Und da spielt natürlich die Energiepolitik eine bestimmte Rolle, aber nur eine Rolle. Es geht nicht primär um die Energie, sondern es geht einfach um die Abhängigkeit.
Es gibt diverse Machtstränge, aber man kann natürlich richtig den Hahn auch dann zudrehen. Das ist natürlich auch ganz...
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man sich... dann mal etwas größer den Energiemarkt anguckt, der natürlich insofern wächst, weil die Bevölkerung wächst und die Standards in den Ländern wachsen auch, da wird mehr Energie gebraucht. Da haben Sie mir ja im Vorgespräch gesagt, selbst wenn man sich dort einigen sollte, es kommen ja noch weitere neue Player im Mittelmeer dazu, darüber reden wir gar nicht, also wir reden jetzt trotzdem drüber, nämlich da gibt es eine riesige Blase, nicht nur an den Börsen, die ja irgendwann knallt, es gibt eine wirklich verwertbare Blase unterhalb des Mittelmeeres. Ja. Dirk Müller hat schon darüber gesprochen und da schlagen sich auch einige, die normalerweise nicht am selben Tisch sitzen.
Und vor allem, dort sind die Dinge schon in einer bestimmten klaren Weise aufgestellt. Und zwar in einer Weise, die das alte und noch herrschende System repräsentiert. Also, es würde zu weit führen, darauf zu, weil wir halt auch gerade mit Saudi-Arabien, also zum Beispiel die USA am Beginn noch als Juniorpartner Großbritannien, aber ab den 50er, 60er Jahren war das nur mehr die USA, hat im Wesentlichen dafür gesorgt, dass sie im gesamten Nahen Osten bestimmen, wie die Energiepolitik läuft und dass der wesentliche Teil der Profite zu ihnen läuft. Also Saudi-Arabien zum Beispiel, weil es gerade auch wieder aus anderen Gründen aktuell ist, hat seine im Wesentlichen seine Existenz darauf aufgebaut, dass so 1945 ein berühmtes Abkommen geschlossen wurde zwischen Präsident Roosevelt und König Ibn Saud, das sogenannte Quincy-Abkommen. Quincy war ein riesengroßes amerikanisches Schlachtschiff, wo Roosevelt gesessen ist, wie er nach Yalta gefahren ist. Und unmittelbar vor Yalta hat es ein Treffen gegeben, wo es einen Vertrag gegeben hat zwischen Saudi-Arabien und den USA. Quincy-Abkommen, im Wesentlichen zwei Komponenten. Das saudische Öl geht nach Amerika oder dient amerikanischen Interessen. Interesse. Und umgekehrt gibt es eine Sicherheitsgarantie für Saudi-Arabien seitens der USA.
Und abgerechnet wird immer, wenn man Öl kauft, wer auch immer einkaufen möchte, in Dollar.
So
ganz wichtig. Dieser Petrodollar wurde installiert.
So ist es. Das hat schon Leuten das Leben gekostet, die das nur in Frage gestellt haben. Wir sind aber vielleicht bald wieder so weit. Gut, das heißt, wir haben jetzt, um auf das Mittelmeer, wir haben inzwischen, weiß man, dass also unter dem Mittelmeer, zum Teil auch noch an den Randufern, also in Ägypten, dass es also unglaublich große Gasvorkommen gibt. Die sind bereits großteils identifiziert. Und lassen Sie mir nur die Länder nennen, die hier involviert sind.
Ja, ja.
Also es beginnt bei Ägypten. Es geht weiter die palästinensische Autonomie. Entschuldigung, wenn ich als Land, ja. Israel.
Okay.
Syrien. Libanon. Zypern 1, Zypern 2.
Also mit Türkei.
So ist es, daher sage ich Zypern 2, weil Zypern 2 ist die Türkei. Ein bisschen noch Griechenland, aber nur als eher als Nutznießer oder Nicht-Nutznießer, aber. Wenn, und dann gehen wir einmal, in Syrien, der Syrienkrieg zum Beispiel, hat sehr wohl auch energiepolitische Komponenten gehabt. Es gab
natürlich
auch wegen Pipelines und
so weiter. Die da hätten ankommen sollen.
So ist es. Also das ist in Wirklichkeit ein Szenario, das bei den, und natürlich als Patron der vieler dieser Länder, die USA, zum Teil als Nutznießer, zum Teil als, bereits kommt dann noch ein Beispiel bei Israel, ein ganz unglaubliches Beispiel bei Israel gibt es, also, aber das vielleicht als zweite Kleinigkeit nachher. Aber wenn man das sich anschaut, das ist ein Szenario, das im Wesentlichen ja, fast das Szenario für einen nächsten globalen Krieg sein könnte. Und über Energie sind schon viele Kriege ausgetragen worden. Lassen Sie mich ein paar kleine Beispiele nennen. Die Seegrenze zwischen Israel und Libanon ist bestritten. Sie haben Landkarten, wo die Grenzen so verlaufen. Das ist der israelische Gesichtspunkt, das ist der libanesische Gesichtspunkt. Gerade da sind wesentliche Gasvorkommen. Mhm. Das ist eines. Sie haben das geteilte Zypern, wo im Wesentlichen in Wirklichkeit einerseits die EU mit auch durch den griechischen zypriotischen Teil einfach Partei ist. Auf der anderen Seite aber Nordzypern ist völkerrechtlich nicht anerkannt, ist im Wesentlichen halt wie das türkische besetzte Zone.
Trotzdem sind beide in der NATO?
So ist es, das zusätzlich. Also, Sie haben hier ein Problem. Sie haben ein ganz delikates Problem. Und auf das wollte ich schon drauf zu kommen, weil ich bin als alter Anti-Imperialist natürlich ein besonderer Freund von den USA. Es gibt den seit 67 Sechstagekrieg besetzten syrischen Golan. Auf dem syrischen Golan gibt es Öl- und Gasvorkommen, die sind inzwischen identifiziert. Und es gibt dort eine Firma, Genie Oil, mit einer israelischen, das ist eine amerikanische Firma. Ich kann Ihnen kurz die Namen des Advisor Reports dieser amerikanischen Firma sagen. Richard Cheney, Vizepräsident, ehemaliger. James Wolseley, ehemaliger CIA-Chef. Rupert Murdoch.
Ja, Robert Murdoch.
Damit wir bei den Medien bleiben. Jakob Rothschild und, und. Diese Firma hat von einer israelischen Firma, die heißt Afek Oil, deren Chef der ehemalige Minister Etan, ein Konservativer von der Likud-Partei, also von Netanyahu-Partei, der die Konzession von der israelischen Regierung bekommen hat, und die Amerikaner bohren dort. In einem Gebiet, das völkerrechtlich klar ist, ist nämlich syrisch. Das ist syrisch besetzt. Das ist ähnlich wie Israel mit Ostjerusalem. Das ist Völker, und das ist ein kleines Beispiel. Hier wird Recht, Völkerrecht, was immer völlig ignoriert. Hier werden die wirtschaftlichen Interessen vorangetrieben, und fast überall haben sie, wenn sie die Strings dann nachvollziehen, wo enden sie? In New York und in Washington und an der Börse. Und das ist in Wirklichkeit das, was mich eigentlich als Nahostler sehr, sehr, sehr traurig oder sehr, sehr alarmiert macht, weil ich befürchte, dass diese Energiegeschichte im Nahen, inzwischen ist es so weit, dass Israel schon aus anderen Feldern, auch an der ägyptischen Grenze, zum Beispiel Gaza, ein Teil der Felder im Mittelmeer vor dem Gazastreifen würden, sollte es einmal einen palästinensischen Staat geben, klar zum palästinensischen Staat gehören. Nun ist die palästinensische Autonomie in dem Sinn noch kein territoriales Völkerrechtssubjekt, und die Israelis bestimmen ja, wie weit die Seegrenze für Gaza ist. Also manchmal sind es nur 3 Meilen, damit die Fischer nicht fischen können, oder 5 Meilen. Aber auf jeden Fall, wir haben an mehreren Enden dieses Zypern, hast du oben mit der Türkei, hast du an mehreren Enden des Mittelmeers riesige Erdgasvorkommen und völlig kontroverse rechtliche, völkerrechtliche Situation. Das kann eigentlich nur, wenn man die Akteure dort kennt, zum nächsten Krieg führen.
Man darf nicht vergessen, dass der Hafen vor Athen, Piräus, durch die Chinesen gekauft wurde. Das kommt noch dazu.
Ja.
Da sind noch andere, die sagen, uns hatte die noch gar nicht auf der Uhr, aber wenn ihr über Gasvorkommen im Mittelmeer sprecht, müsst ihr auch mit Peking sprechen. Was? Doch, das ist jetzt inzwischen so. Ja?
Ja.
Wenden wir uns mal wieder dem, Sie machen da ein Fass auf, also wir alle wissen, es gibt kaum etwas Verheerenderes als eine Gasexplosion in einem Haus, wer sowas mal gesehen hat. Und hier wird an einer Gasblase gezündelt. Was das bedeutet, kann sich jeder selber ausmalen. Und Vernunft ist jetzt nicht unbedingt der zweite Vorname aller dieser Spitzenpolitiker und Gruppen, die da seit Jahren eben, wir sehen ja in Syrien, was sie dort machen. Es geht ja nicht mehr um Logik. Menschen spielen auch keine Rolle. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkehren. Die Idee der Amerikaner ist ja eben, die Russen aus dem europäischen Gasmarkt, dem größten Gasmarkt, zu verdrängen, um ihre Überkapazitäten, die da sind, abzubauen. Sie brauchen quasi einen Marshallplan für ihr Gas. Wir haben auf der anderen Seite aber auch, sehe ich jedenfalls die Idee der Amerikaner zu sagen, wir wollen so lange wie möglich auf dem eurasischen Kontinent stören, auch um das größte Projekt überhaupt, das sind die Gasprojekte, glaube ich, eher klein, nämlich das größte Projekt, was die Menschheit überhaupt im Moment auf den Weg bringt, also ein großer Teil der Menschheit, nämlich Chinesen, One Road, One Belt, um das irgendwie zu stören. Hier sehen wir ja auch, dass ein Krieg zwischen Saudi-Arabien und dem Iran anlaufen soll, weil, wenn man sich anschaut, welche Strings dort verlaufen, also Schienenstrecken und vielleicht auch Energiestrecken, man weiß das nicht, wenn dort es brennt, dann wird auch dieses Projekt verhindert. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Akteure überhaupt wissen, was sie da eigentlich machen? Weil das sieht immer so ein bisschen aus, wie wir sind an einem ziemlich steilen Berg und da rollen Leute in ziemlich große Kugel rum und gucken mal, was für eine Lawine das so ein bisschen wird. Hoffentlich wird die kleiner. Glauben Sie, dass da irgendwelche Menschen sind, die noch geeignet sind, Politik im 21. Jahrhundert zu machen?
Naja, also aufgrund der der Wahlresultate der letzten Jahre ist der Optimismus doch eher gering. Ne? Also, wobei man nicht verkennen darf, dass natürlich der Herr Trump ist nicht Amerika allein. Also es gibt in Amerika die besten Experten zu allen Gebieten. Es ist immer nur die Frage, wer wird wann wo handlungsrelevant. Du hast das auch in Europa. In Europa haben wir ja auch eine Tendenz, die doch eher in die Richtung geht, dass nicht gerade die letzten Wahlresultate, Bayern brauchen wir nicht, das ist noch keine Nation, aber Italien und so weiter. Und die Europawahlen werden wir sehen, wie die kommen. Aber du hast ja wirklich im Moment das Gefühl, dass eigentlich Rationalität, Verantwortungsbewusstsein, Humanität, langfristiges Denken auch in Richtung Umwelt, alles Kategorien sind, die bei der führenden Gruppe der Weltpolitiker nicht ganz hoch im Ranking ist. Also es ist halt eher das Emotionale, das Nationale, das Nationalistische, das Sauvinistische, das Feindbilder schaffen, Leute ausgrenzen. Es ist eher, wir sind eher doch, wir, aber Mann, ist eher damit beschäftigt, auszugrenzen und neue Mauern zu bauen. Wir waren alle froh, dass der eiserne Vorhang wegkommt. Jetzt bauen die, die früher am eisernen Vorhang
gesägt haben, ja.
die bauen jetzt selbst die Mauern. Also ich bin leider nicht sehr optimistisch. Ich bin in einem Alter, wo ich auch persönlich, ich bin also quasi in den 60er, 70er Jahren, war auch in Europa, auch weltweit, war ja eher eine Aufbruchsstimmung. Wir haben geglaubt, wir sehen einer rosigen Zukunft entgegen. Also im Moment...
Spätestens seit 1980 dachten wir, jetzt geht's los.
So ist es. Ja. Und jetzt sind wir wo die Gefahr besteht, dass es sehr wohl auch losgeht. Aber genau in die andere Richtung, in eine andere Richtung. Und weil wir einfach auch diese Ausgrenzung jetzt, ob jetzt... Putin oder die Chinesen oder die Iraner. Also ich kenne mich im Nahen Osten sehr gut aus. Ich muss ehrlich sagen, jetzt werden hoffentlich sehen es nicht allzu viele meiner sunnitischen Freunde, ich muss ehrlich sagen, die iranische Führung ist um Eckhäuser rationaler als die wesentlichen führenden Persönlichkeiten auf der arabisch-sunnitischen Seite.
Obwohl es dort auch Unterschiede gibt. Man muss sehr differenzieren.
Auch. Aber es ist trotzdem, wenn man das ansieht, in der Geschichte, der Iran hat eigentlich, zumindest in den letzten 100, 150 Jahren, war nie der Aggressor. Er war, also im berühmten, berüchtigten Iran-Irak-Krieg wurde der Iran vom Irak mit saudi-arabischer Finanzierung angegriffen, weil man gedacht hat, das war knapp nach 1979, nach der islamischen Revolution im Iran. Die iranische Armee hat sich de facto aufgelöst gehabt und man hat gedacht, man macht hier einen Durchmarsch. Das war eine eindeutige Aggression. Wenn wir bei der Energiepolitik sind, der Sturz von Mohammed Mossadegh 1953, der das iranische Öl nationalisiert hat, durch die Briten, aber vor allem schon vom CIA, von den USA, war deswegen, weil er im Wesentlichen gesagt hat, als Iraner wollen wir unsere Ressourcen selbst nutzen können und selbst bestimmen können, wofür das nationale Einkommen des Iran verwendet wird. Das heißt, in dieser Region hat es immer externe, zunächst einmal durch die Kolonialstaaten, externe Interventionen gegeben. Aber im Moment sehe ich eine Situation, wo eigentlich durch die Politik der USA und Israels eigentlich brutal und skrupellos sämtliche bestehenden Differenzen ausgenutzt werden, um Völker, um Menschen gegeneinander auszuspielen und zu vernichten und Kriege zu führen, die in Wirklichkeit keinerlei Perspektiven haben. Was der Krieg im Jemen zum Beispiel?
Kein Thema bei uns.
Der kann. Und der kann auch nichts, zu nichts führen, außer dass dort ein Land, das im Wesentlichen Jemen ist, die Wiege der Araber, also die berühmte Königin von Saba, kam aus Jemen. Das ist die Wiege der Kultur im gesamten Nahen und Fernen Osten. Dieses Land wird in die Ursteinzeit zurückgebombt. Mit amerikanischer, europäischer, massiver Beteiligung. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist zwar bei uns kein Thema, aber es ist sehr wohl ein Thema in den Bilanzen der Rüstungsindustrie. Mhm.
Lassen Sie uns auf etwas kommen, was es so noch nicht gegeben hat, wir wollen es uns als Hoffnungsschimmer mal kreieren. Wir haben durch die alternativen Medien, wir sind ja gar nicht die Alternative, wir sind die Medien. Wir machen Journalismus, was die anderen machen, ist inzwischen die Alternative. Gibt es aber so etwas, dass das Informationsmonopol des Staates und die den Staat repräsentieren, dass das jedenfalls gebrochen wurde? Haben wir hier eine Chance, Menschen mit dem, was wir hier tun, zu erreichen? Wie sieht das in Österreich aus, im deutschsprachigen Raum? Sie beobachten das als Verleger ja auch. Wie erreichen wir jemanden oder sind wir vollkommen auf verlorenen Posten, weil das so minimal ist, dass sie da nirgendwo andocken können? Haben wir Impact am Markt?
Naja, ich habe vorhin dieses Bild mit der rosa Hoffnung in den 60er, 70er Jahren gebraucht. Also ich persönlich sehe dunkelgrau, bestenfalls.
Statt?
Statt hellrosa.
Okay.
Einmal vielleicht. Ne? Nein, ich sehe, es gibt eine, wenn man es von oben herunter, es gibt eine weltweite Konzentration, sowohl kapitalmäßig als auch machtmäßig, einflussmäßig, der Medien. Im Wesentlichen gab es in den 60er und 70er Jahren, allein wenn ich mir die international tätigen Nachrichtenagenturen ansehe, gab es eine Vielfalt, eine relative Vielfalt. Heute hast du in Wirklichkeit einen Einheitsbrei mit ganz wenigen alternativen Medien, die aber dann bereits wiederum vom Mainstream einfach noch kriminalisiert werden.
Also mit einer digitalen Stasi-Akte bei Wikipedia.
ZB. Und wenn man das jetzt bis hin zu dem nationalen oder regionalen herunterbricht, ich sehe in Wirklichkeit, die Qualitätsmedien werden weniger, deutlich weniger, die noch irgendwelche klassische Medien sind. Und die neuen Medien sind im besten Fall ambivalent. Weil wenn ich mir einfach ich bin nolens volens Facebooker und Twitter, aber wenn ich mir manchmal einfach die Echokammern im Facebook ansehe, nein, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, als freie, unzensurierte Vielfalt. Und daher bin ich eigentlich nicht sehr, sehr optimistisch. Wir erreichen, Sie erreichen sicher viel mehr als wir, mit international ist das überhaupt ein, aber wir erreichen in Wirklichkeit ja fast nur uns selbst.
Also die schon wissen?
Die schon wissen oder die in Wirklichkeit, ja, ich befürchte auch, dass wir auch eher diese freieren alternativen Medien auch nur einfach eine selbstgeschaffene Echokammer aller Echokammern im Facebook sind, wo in Wirklichkeit die Leute reinschauen. Ich kenne nicht Ihre Mediadaten, ob Sie soziale Schichtung oder politische Schichtung haben, wo Sie gesehen werden, aber meine persönlichen Erfahrungen sind, dass in Wirklichkeit ja selbst das Lesen Ich bin ein alter Mensch, der nicht in der Internetzeit aufgewachsen ist. Bei mir gehört der Kommunikation noch Lesen bis hin zu Bücher lesen und Artikel lesen. Wenn Sie die heutigen Boulevardmedien und die ganzen Internet-sozialen Medien anschauen, alles was länger, Twitter ist ja ein Beispiel dafür, alles was länger als 100 Zeichen hat, spielt nicht mehr eine Rolle.
Drum also Twitter ist schon ein Leitartikel eigentlich.
Ja, 100 Zeichen ist schon ein Leitartikel bei Twitter. Ja. Das wird der Herr Trump schon nicht mehr zusammenbringen. Ja. Und das wirkt sich aus. In Wirklichkeit wird alles platter, einfacher und daher falscher. Du kannst gewisse Dinge, komplexe Dinge, Analysen kannst du einfach nicht in einem Leitartikel mit 5 Sätzen analysieren. Und die Menschen und die Wahlergebnisse zeigen doch, wer gewinnt in Europa und auch in den USA Wahlen, die Vereinfacher, die Manipulierer. Und ich sehe eigentlich noch nicht das Erlebnis, wo man sagt, so, und jetzt ist der Gegentrend da. Mhm. Vielleicht kommt er noch.
Vielleicht ist, ich weiß, dass Sie jetzt gleich darüber lachen dürfen oder werden, aber vielleicht ist der Gegentrend in Österreich bereits eingeleitet. Sie haben ja den Herrn Kurz. Und da muss ich sagen, es ist ein Bundeskanzler deutlich unter 35. Das würde wäre bei uns nicht möglich. Können Sie mal dem deutschen Zuschauer, dem KenFM-User, mal sagen, der Herr Kurz, der Bundeskanzler, was ist das für einer? Der hat ja bei uns immer den Charme, weil er österreichischen Akzent hat. Das ist bei uns immer so, das ist alles geschmeidig und toll. Wir werden damit immer Almdudler Skifahren, das ist so. Aber was ist das für ein Typ?
Ja, er ist sicherlich ein politisches Urtalent.
Das ist er schon.
Ja, das ist keine Frage. Er gehört zu jener ganz geringen Spezies, die ihn wirklich, zum Beispiel, der Herr Kurz braucht sicher keine empirische Soziologie, um ein Gespür für Entwicklungen der Wähler zu haben. Der Mann gehört zu jenen wenigen in der Politik. Es gab, wie gesagt, in Österreich, um bei Österreich zu bleiben, seit 1945 ist er der Dritte, der das hat. Kreisky, Haider und Kurz. Das sind Leute, ich kann mich noch an einen Spruch von Bruno Kreisky erinnern, der gesagt hat, über empirische Soziologie gesagt, ich habe schon so viele Propheten und Prognosten die Donau hinunterschwimmen sehen, als Leichen. Ich brauche das nicht, ich habe ein Gespür für die Menschen. Und der Sebastian Kurz hat das. Der Sebastian Kurz, das ist ein Charaktereigenschaft, das kann man nicht anerziehen, das kann man auch nicht
lernen.
Glaube ich auch nicht trainieren. Mhm. Das kann ich nicht durch einen Spin-Doktor oder durch irgendwelche Medientrainer, das hat man und das hat er. Er hat ein unglaubliches Sensorium, was kommt an. Er hat ein Sensorium, das ist ja eigentlich seine Trademark. Er verkauft sich nach außen als einer, der die Wahrheit ausspricht, die sich andere nicht zu sagen trauen.
Also es läuft nicht unter Meinung, sondern ich sage, was ist.
So ist es. Und in Wirklichkeit hat er in Wirklichkeit kaum damit ein Risiko. Er hat einen riesigen Wahlerfolg gesetzt. Das heißt, er hat ein gewisses Gespür. Das ist zweifellos bei der Habenseite. Bei der weniger Habenseite ist, dass er zweifellos nicht erst aufgrund seiner Regierungsbildung in Wirklichkeit hier so eine Partei staatsfähig gemacht hat, die in Wirklichkeit antidemokratisch, illiberal, ausländerfeindlich, rassistisch ist, sondern selbst auch einen gewissen autoritativen Zug hat. Also gerade jetzt haben wir die Diskussion ja im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Europawahl nächstes Jahr, was macht man mit der ungarischen Fidesz? Die ungarische Fidesz ist Mitglied des Parteienbündnisses der konservativen Parteien, wo also CDU, CSU, ÖVP und auch Fidesz ist. Und es gibt innerhalb der europäischen Konservativen offensichtlich eine Diskussion, ob Orbán für christlich-demokratisch-soziale Parteien, konservative Parteien noch erträglich ist oder nicht. Und es gibt eine klare Meinung bei manchen Westeuropäern, die sagen, der gehört raus. Und es gibt eine klare Meinung von Herrn Kurz, er gehört nicht raus. Also hier gibt es schon eine bestimmte Tendenz von ihm eigentlich zu einem modern definierten Führerstaat. Er hat auch im Wesentlichen die Macht in seiner Partei durch einen geplanten Putsch übernommen und hat sich im Wesentlichen, was eigentlich niemand auffällt oder niemand stört. Der Mann hat in seiner Partei, die ÖVP ist eine traditionelle Volkspartei, die zu ihren Schwächen immer gezählt hat, dass sie einfach zu basisdemokratisch und zu viele Köche mitgekocht haben und daher sie manchmal sich selbst geschwächt hat. Kurz hat eine absolute Handlungsvollmacht. Er hat wie er von seiner Partei gefragt wurde, oder er hat sich eigentlich ja selbst gefragt, soll ich Vorsitzender der ÖVP werden, hat er in Wirklichkeit Bedingungen gestellt. Und eine der Bedingungen war, ich habe absolute Handlungsvollmacht. Der Herr Kurz bestimmt bis auf die Landeslisten die Kandidaten für Wahlen. In der Regierung, in der ÖVP-Regierung in Österreich, hast du nur handverlesene Kurzianer. Mhm. Ja? Und das ist nicht nur ein Mediengag oder ein Verkaufsmechanismus, sondern meines Erachtens nach ist das schon sehr wohl ein Zug in einer bestimmten Tendenz des europäischen Bürgertums oder der Zentrumsparteien eigentlich zu autoritativen Lösungen. Mhm. Man sieht das auch in seinen sie haben ein anderes Verhältnis zu Italien, zur neuen italienischen Regierung als die Deutschen oder Holländer.
Das scheint ja bei den Bürgern, die den er wählen, doch anzukommen. Und man muss sich die Frage stellen, woher die Sehnsucht kommt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass die vielen Köche bisher nichts erreicht haben für die, um die es geht, die Wähler. Und sie an einen, ich sage immer, die Menschen haben doch Sehnsucht nach einem guten Diktator. Das ist eine böse Formulierung, aber das sehe ich oft, dass Leute sagen, dann wäre das doch besser gewesen. Also es war nicht alles schlecht damals. Wird dann gehen. Aber ich möchte auf einen wesentlichen Punkt kommen, Sie mir vielleicht beantworten können. Viele Parteien, die heute im europäischen Spektrum als erzkonservativ bis rechts gelten, wobei man die Frage stellen muss, was heute noch rechts ist, weil heute wird alles so durcheinander geworfen, das kann man gar nicht mehr, ist heute so schnell rechts oder rechtsoffen oder es ist ganz schwierig dann.
Ja, es ist das ja sagt, links
genau. Ja, genau. Oder dann ist man bei den Rechten, also ist die NATO sagt das so einmal, als linke Organisation, ich weiß nicht, aber viele. Und da sind wir auch wieder bei den großen Gassträngen. Das hat im Grunde damit zu tun, viele sagen ja, das, was wir im Moment an Zuwanderung, an Flüchtlingswellen bekommen, hat natürlich mit Energiekriegen zu tun. Und damit wir das schlucken, sagt man zu uns jetzt, Refugees welcome. Ich muss jetzt sie alle willkommen heißen. Aber um sie willkommen heißen zu können, muss ich ausblenden, wie es zu diesen Flüchtlingswellen kam, die ja weiterlaufen. Mhm. Und da verstehe ich schon, dass Leute sagen, das Linke sagen No Border, alles ganz toll, aber ihr hinterfragt ja gar nicht die Kriege dahinter, sondern wir müssen die alle willkommen heißen, als wenn das toll wäre, jemand, der auf der Flucht ist, das ist schön, dass der da ist, aber eigentlich wollte der nie flüchten. Mhm. Das wird ja in der Linken nicht ehrlich diskutiert. In der Linken heißt es dann immer, ach, du bist wohl dagegen, du bist da gleich rechts. Aber stimmt es nicht auch, dass man sagt, wenn jemand in Not ist und hierher flüchtet, wollen wir den natürlich aufnehmen. Aber wir wollen nicht, dass das immer so weitergeht, weil wir können erstens nicht die ganze Welt aufnehmen, da ist kein Land groß genug. Und auf der anderen Seite müssen wir ja, wenn wir über Flüchtlingsursachen sprechen, und müssen wir auch über die Täter sprechen. Aber wir haben ja heute in der Politik gar keine Täter mehr, ist alles ja gesichtslose Bürokratien. Mhm. Wir haben heute auch keine Bankenkrise und keine Banken und keine Banker. Wir haben eine Flüchtlingskrise, aber keinen Krieg dahinter, keine Akteure, die sagen, wird angegriffen. Ist das mit ein Grund, dieses Doppelspreck oder dieses linke Ideal, was vielleicht nicht mehr aufgeht, wo eben auch Nabu Werbung macht gegen Nord Stream und sich dabei für Fracking-Gas einsetzt, dass die Rechten, die tatsächlichen Rechten, diesen Zulauf bekommen, weil die Linken hier einfach nicht wirklich ehrlich sind? Hat das was damit zu tun?
Naja, es ist zweifellos, da stimme ich überein, dass es in Wirklichkeit, aber das trifft bei Recht, bei der Rechten und bei der Linken zu. Vielleicht ist die Rechte etwas schneller bei der Formulierung von Antworten auf etwas, weil sie sich vielleicht auch leichter tut. Aber es ist tatsächlich so, dass auch in der aktuellen Flüchtlingsdebatte einfach natürlich die Ursachen völlig ausgeklammert werden. Aber ein Geheimnis oder ein Detail der innerösterreichischen Diskussion. Österreich ist traditionell notorisch eines jener Länder, die die geringsten Entwicklungshilfemittel ausgeben. Nun kennen wir Debatte über Entwicklungshilfe an sich, klammern wir das, aber nehmen wir das als ein Beispiel, als ein Datum. Was mache ich als Österreich ist, glaube ich, das viertreichste Land pro Kopf in der EU, also auf jeden Fall eines der. Was machen die Reichen weltweit in Wirklichkeit, um auf weltweiter Ebene soziale Ungleichheit, wirtschaftliche Ungleichheit zu vermeiden? Und da muss man sagen, und da ist rechts und links schon eigentlich schon bald nicht mehr relevant. Wir, die reichen Staaten, tun so gut wie überhaupt nichts. Im Gegenteil, wir sind eigentlich, wenn man, heute haben wir schon einige dieser Connections besprochen, wenn wir also sehen, wie einfach halt USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, andere in Wirklichkeit weltweit agieren, so ist meistens das Resultat mehr Ungleichheit, Unterentwicklung und im Gegenteil nicht weitere Entwicklung.
Eine der größten Fluchtursachen ist das Freihandelsabkommen mit Afrika.
TTIP.
Wo ich denke, hallo, ihr enteignet dort Bauern, indem ihr euren billigen Schwachsinn dort verkauft, den sie hier nicht anbieten. Hier der Putenbrust und so. Da macht ihr Millionen Leute praktisch brotlos. Dann fischt ihr die Küsten leer, weil er das auch noch lizenziert an die Japaner, wen auch immer. Ja, ja. Und wenn diese Menschen, die dann verhungern, auf die Flucht begeben, dann sprecht ihr auch noch von Willkommenskultur, wenn ihr sie dann nehmt. Ja. Dann, das ist doch absurd.
Das ist, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber das, die EU verhandelt ja gerade wiederum die Verlängerung ihrer Vertragssituation mit den sogenannten AKP-Staaten, also Afrika und Ozeanien. Und das ist sehr haarig. Aber das würde eigentlich bedeuten, zunächst einmal bei uns einen völlig radikalen Gesinnungswechsel. Weil das würde bedeuten, dass man nicht sagt, wir geben 0,7% unseres Bruttonationalproduktes für Entwicklungshilfe. Wissen Sie, dass die Rückzahlungsmaßnahmen von Migranten und von Gastarbeitern in den entwickelten Ländern ein Vielfaches von der internationalen Entwicklungshilfe ausmacht?
Ja.
Das heißt, das würde bedeuten, dass man eigentlich das Weltsystem, das die Grundlage des wirtschaftlichen Systems weltweit, völlig revolutioniert.
Aber da sind wir beim Kernthema. Ist das dann noch Kapitalismus?
Nein. Nein, natürlich nicht.
Weil, wissen Sie, wenn ich mir die Mitschweiger, Mittäter oder die einfach in dem Wachkoma-Blase festhängen. Ich habe auch Verständnis dafür. Wenn die alle jetzt davon profitieren würden, von diesen Freihandelsabkommen, weil wir alle wahnsinnig reich werden würden, dann hätte ich noch Verständnis für die Mittäter. Aber wenn man sich mal anschaut, die Länder, die auch die großen Industriestaaten, wie dann innerhalb dieser Staaten die Verteilung des Reichtums, da haben die meisten ja auch nichts davon.
So ist es.
Die dann am Ende sagen, ich kann mir auch nur diese billigen Produkte leisten, weil, dass wir Exportweltmeister sind, hat damit zu tun, dass ich so geringe Löhne bekomme. Deswegen muss ich auch am Wochenende arbeite ich als Rentner noch bei Aldi. Das ist ja alles Wahnsinn.
Ja.
Die Frage ist aber eben nur, wie lange geht denn das noch? Weil es läuft ja die Zeit dahingehend ab, dass so schnell, wie wir den Regenwald abholzen, die Fische leer, die Meere, wächst das nicht nach.
Ja.
Also, was sehen Sie hier überhaupt Potenzial durch Wissen? Weil es noch Lektüre gibt, wo man sagt, hör zu, du musst das große Ganze sehen, diese schräge Lage mit den Pianisten, das ist die Titanic, weißt du? Wir spielen bis zum Schluss, aber der Kahn geht doch unter. Hat was miteinander zu tun. Oder sagen Sie, sie erreichen auch die Menschen, weil das Bildungsniveau gar nicht mehr da ist. Man einfachste Dinge, dass das A mit B zu tun hat, wird bestritten. Dass Bombenteppiche und Flüchtlingsströme miteinander zu tun hat, sehen sie nicht. Sie sehen auch nicht, wenn in Berlin eine große Demo ist, dann wir gehören alle zusammen, alle aufstehen, alle sind super. Aber da steht eben nicht, NATO-Kriege beenden, sondern wir müssen, sind alle Freunde. Wir heißen alle willkommen, aber erstmal müssen wir sie natürlich bombardieren, sonst können wir sie nicht willkommen heißen. Ja. Also, wo ich immer denke, das sind alles Leute, die haben Abi. Oder vielleicht sogar mehr. Bringt aber nichts. Ja. Aber nochmal zurück, Tucholsky hat, ich habe ihn nicht kennengelernt, hat, glaube ich, mal gesagt, das meiste, was die Menschen denken, ist falsch, aber das meiste, was sie fühlen, ist richtig. Das ist, glaube ich, was man sich als Linke auf die Fahne schreiben. Womit hat das zu tun, dass immer mehr Linke in ganz Europa prekär am Boden dann doch eher konservative bis rechte Parteien wählen? Weil sie merken, wir werden von intellektuellen Kastensystemen, die sich andienen als Linke der Macht, letztendlich ja auch, werden sie betrogen, weil das Leben fühlt sich schlecht an. Nur sie können intellektuell auf der Straße oder bei den politischen Diskussionen, können sie nicht mithalten. Aber sie gucken ihren Geldbeutel, sie gucken, wie ihre Kinder, auf welche Schulen die gehen. Sie gucken, dass wir mit den Problemen alleine gelassen werden. Mhm. Und selbst bei den normalen Projekten, wo man sagen kann, aber das können sie, können wir können nicht mal einen Flughafen bauen. Also hat es damit zu tun, dass die Menschen sich verabschiedet haben, dass sie nicht mehr an die Demokratie glauben. Dass sie dann das wählen als Notwehr, ohne zu wissen, dass das auch ein Angebot ist, um noch mehr zu unterdrücken.
Naja, ich glaube, es ist richtig, dass natürlich auch die Welt bei uns, also in den entwickelten reichen Staaten, ja ebenfalls nicht in Ordnung ist, in dem Sinne eines sozial denkenden, demokratischen Menschen. Natürlich gibt es bei uns, wir haben in Österreich kein Hartz IV, aber gibt es bei uns einfach eine Umverteilung, eine klare Umverteilung. Und das Problem ist sehr oft, dass, und da hat die traditionelle Linke, also die großen sozialistischen, sozialdemokratischen Parteien vereinfacht gesagt, einfach historisch versagt, überhaupt keine Frage. Sie hat sich einfach in den 60er, 70er Jahren einfach in das weltweite neoliberale Wirtschaftssystem einfach als Juniorpartner angedient.
Da haben wir Herrn Blair, da haben wir bei uns
Schröder. Ja, das kennen wir. Und das ist ein paar Jahrzehnte sogar ganz gut gegangen. Diese Leute haben Wahlen gewonnen, ne? Weil sie einfach geschickt waren und manipuliert waren und auch noch ein bisschen was zu verteilen waren. Aber langfristig hat man das durchschaut, dass die Leute einfach in Wirklichkeit kein Konzept gehabt haben. Und dann sind in zunehmendem Maße in Wirklichkeit dann Leute, dann gehe ich gleich zum Schmied, wenn der Schmiedel nicht einmal mehr irgendetwas zusammenbringt. Das heißt, klassisch hat die traditionelle Linke in Europa im Westen versagt. Ich habe vorher gesagt, dass mit dem Dunkelgrau, hier bin ich etwas rosarot denkend. Es gibt durchaus Beispiele, wird man sehen. Es gibt einen Sanders in den USA, es gibt einen Corbyn in Großbritannien, es gibt eine Podemos, es gibt sogar eine spanische SPÖ, die mit der Podemos, SP, die mit der Podemos, es gibt Syriza.
Was halten Sie von Aufstehen und Sarah Wagenknecht?
Ich bin zu wenig in die Details der innerdeutschen Diskussion. Ich habe registriert, dass es hier von einem Teil der traditionellen deutschen Linken an ihr Kritik gegeben hat, wobei ich, so wie ich das verstehe, die Themen, die sie anschneidet, das sind tatsächlich wichtige Themen, weil wir werden nicht all along durchkommen, in Wirklichkeit nur zu sagen, das, was die Rechten anbieten, ist eine Verhetzung, ist eine Ausgrenzung, ist letztlich auch rassistisch. Das wird nicht ausreichen. Man muss hier konkrete Beispiele nennen. Also ich würde meinen, dass sie auf jeden Fall, dass hier bestimmte Dinge vertreten werden, die genau, ohne dies in die Richtung geht, an der Kritik der traditionellen europäischen Linken. Die europäische Linke muss sich, ich sehe das auch von der österreichischen Seite, die traditionelle europäische Linke muss sich in Wirklichkeit neu erfinden, weil sie mit ihren alten, vom Neoliberalismus einfach sehr beeinflussten Theorien und Praktiken einfach überholt wurde.
Sie muss den Verrat einräumen letztendlich.
Sie muss gestehen, dass sie in Wirklichkeit hier den Juniorpartner, es gibt das alte Bild mit dem Arzt am Krankenbett des Kapitalismus, ist lange her, aber dieses Bild hat etwas für sich, wenn man die statistischen Einkommen ansieht in den USA, aber auch bei uns sind die Entwicklungen klar. Und die Frage ist einfach nur, wie ändere ich es? Weil der Neoliberalismus und das internationale Wirtschaftssystem hat inzwischen eine Stärke und eine Universalität erreicht, dass es tatsächlich einfach eine weltweite Revolution bedarf.
Mhm. Und wir wissen aber auch, dass Revolutionen ja spätestens nach 2 Wochen blutig werden und auch wieder gekauft werden. Ich empfehle an dieser Stelle das Buch Untote leben länger. Der Neoliberalismus ist wahnsinnig flexibel, muss man dazu sagen. Mhm. Herr Edlinger, ich möchte nochmal an dieser Stelle, vielen Dank erstmal fürs Kommen, nochmal zurückkommen zu unserem Kernthema, nämlich die Gasversorgung Europas. Gazprom wird Nord Stream 2 zusammen mit anderen Partnern fertigstellen. Planungsphase ist ja längst abgeschlossen. Das kommt ja auch in Deutschland an, diese Pipelines. Das wird auch so sein. Es wird nicht die letzte Pipeline sein, weil der Gasbedarf wird größer werden. Werden die Vereinigten Staaten es wird auch eine Zeit nach Trump geben. Ja, ich weiß nicht, ich glaube sogar, er wird die zweite Amtszeit gewinnen. Ich glaube das. Ich glaube es einfach.
Es gibt Linke, die sagen, er wird gewinnen.
Ja, genau. Und da muss man sich fragen, warum.
Ich bin entsetzt.
Ja, aber ich habe ja damals es auch gefeiert, als sie ihn gewählt haben, aber nicht, weil ich ihn so gut finde, weil ich wusste, ich habe mir gesagt, vielleicht können Sie das sehen, es ist ähnlich. Wenn Hillary Clinton ins Amt kommt, haben wir sofort einen Irankrieg.
Das sind wir d'accord.
Und da habe ich gesagt, da muss ich jetzt mit diesem Typen, da weiß ich nicht, bei ihr weiß ich das sowieso, Krieg kommt, bei ihm weiß ich es nicht. Und er hat keinen eigenen Krieg bisher angefangen, sondern die anderen führt er ein bisschen weiter. Und sein Vorgänger, Obama, der Friedhofsnobelpreisträger, wie ich ihn nenne, der hat die ganze Arbeit geleistet. Also von daher, aber werden die Amerikaner unter oder nach Trump akzeptieren, ja, die Welt ist jetzt multipolar und mit Kriegen kriege ich es nicht mehr gelöst. Zähneknirschen sagen Gleichstand. Wird das kommen? Vernunft?
Naja, die USA... In dem Sinn gibt es nicht, aber ein gewisser, die Hauptprofiteure des jetzigen Systems werden das einmal nicht akzeptieren, weil es gibt da jüngst, habe ich eine Studie gelesen, über die Entwicklung der, auch keine neue Studie, über die Entwicklung der Einkommensverteilung in den USA. In Wirklichkeit die Rüstungsbetriebe, alle jene Unternehmen in der USA, die in Wirklichkeit in irgendeiner Weise mit Rüstung, mit Krieg zu tun haben, deren Profite sind explodiert. Mhm. Die haben Macht natürlich.
Zum Beispiel, weil es gibt 6 große Medienkonzerne inzwischen noch in den Vereinigten Staaten und 4 davon sind in der Hand von Rüstungskonzernen.
ZB. Ja. Genau. Also das heißt, wie ich vorhin gesagt habe, das wird nicht durch Überredung gehen. ob die Überzeugung kommen wird, weiß ich nicht. Wer lässt sich schon, jemand in deren Situation wird sich schwer überzeugen lassen, weiß ich nicht. Ob es gut ist, dass er halt keine Profite mehr macht. Ob er einfach statt Bomben und Cruise Missiles und Drohnen jetzt zivile Apparate macht. Das setzt voraus tatsächlich ein radikales nicht nur Umdenken, sondern auch dann ein anderes Handeln. Das Umdenken ist noch vorstellbar. Ja? Aber die Frage ist, man hat das zum Beispiel bei der letzten großen Bewegung in den USA gesehen, die Occupy-Bewegung. Die gibt es nicht mehr.
Ja.
Das war ein Phänomen von ein paar Jahren und inzwischen gehen die Führer der Occupy-Bewegung als relativ gut bezahlte Redner und Autoren durch Europa. Also das ist ja oft das Problem auch der Linken, dass die Linken Sprinter und keine Langstreckenläufer sind. Und die Rechten in Wirklichkeit sehr oft einfach längerfristig. Ich sehe das in Österreich. Also die FPÖ hat jahrzehntelang gewartet, bis sie in die Situation kommen, in die Regierung und an die Macht zu kommen. Jetzt nutzen sie es aus. Das heißt, das Problem ist tatsächlich einfach eine Antwort zu finden und diese Antwort aber dann handlungsrelevant zu machen. Und ob das in den USA passiert, America First, weiß ich nicht. Ich hätte nichts gegen America First, wenn America First auch bedeutet, ich konzentriere mich auf Amerika, mhm, anstatt auf
den Rest der Welt.
Den Rest der Welt. Mhm. Das, die Parole selbst ist neutral.
Die ist noch keine Parole, die Donald Trump erfunden hat. Die haben viele andere vor ihm
so
schon
ist
genutzt.
Es, so
und
ist
auch
es.
Immer unter den Tisch. Als wenn er, also die Presse, was Trump angeht, tut ja auch immer so, es ist ein Einzeltäter, der macht da ganz alleine was, ist der total irre. Aber das hinter ihm natürlich, dass er nur die Figur ist, die das alles aussprechen darf, nicht der Hellste unbedingt, aber dass hinter ihm Leute durchaus Interessen haben, das wird immer so verschwiegen. Ja, und natürlich von denen, die Jahrzehnte vorher dabei waren und die noch viel Macht in den Medien haben, muss man auch dazu sagen.
Ja, ja.
Herr Edlanger, ich habe eine letzte Frage an Sie. Ich weiß, der Profit gilt ja nichts im eigenen Land. Der Profit gilt auch nichts im eigenen Land, wenn man ein Schweizer Bankkonto hat, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Ich habe keins. Aber was kann Europa von Österreich lernen? Weil ich stelle fest, wenn ich in Österreich bin, je weiter ich auch in den Süden komme, fängt ab Baden-Württemberg an, Bayern, dann Österreich und auch der Schweiz, da sind mehr Querdenker, mehr Querköpfe, mehr Leute, die sich was trauen, hat vielleicht auch mit der Landschaft zu tun. Kann Europa irgendetwas von so einem kleinen Land wie Österreich lernen?
Naja, kleinen Land. Ich glaube, die Welt, Europa, die Welt, insgesamt größere Systeme können auf jeden Fall etwas davon lernen und profitieren, wenn sie einfach nicht sklavisch die eingefahrenen Wege weitergehen. Also kleine... Ich blicke dann immer noch ein bisschen von Österreich ein bisschen weiter, weil Österreich ist im Moment für mich nicht so das Beispiel nach Westen, in der Schweiz wiederum. Also in der Schweiz, es ist zwar ein, muss man schon sagen, es ist sicher eines der kapitalistischsten Länder, die man sich vorstellen kann, aber auf der anderen Seite gibt es in der Schweiz tatsächlich einfach Querdenker, die ein bestimmtes Publikum auch ansprechen, die eine bestimmte öffentliche Wirksamkeit haben. Ich glaube schlicht und einfach, wo immer man ist, man muss sich eigentlich mehr um die Querdenker auf den Universitäten, in der Wirtschaft überall kümmern und weniger einfach halt mit der Masse hinten nachmarschieren und mit der Masse schwimmen. Das Problem ist nur, Medien, politische Parteien, es wird halt alles vereinfacht Querdenken heißt eben nicht vereinfachen, sondern Querdenken heißt hinterfragen, Dinge analysieren und auf den Punkt zu bringen. Und diese Leute werden immer in der Minderheit sein. Man muss nur eigentlich versuchen, irgendwo eine Basis zu finden, wo sie auch ein Massenpublikum an. Also zum Beispiel Spanien war, Podemos ist so, es gibt diese Beispiele, wo Querdenker einfach dann ein breiteres Publikum finden, aber da muss man die richtigen Themen.
Man muss auch aufhören, immer über das Stöckchen zu springen, was einem hingehalten wird von den Medien, indem man dann sagt, wenn du hier bist, bist du rechts, bist du links. Ich glaube, wenn man die Rechten und die Linken, nehmen wir sie mal so, wie sie nach der Französischen Revolution definiert wurden, wenn man die zusammennehmen würde, wird man feststellen, dass bei, ich sag mal, weit über 80% sie einen gemeinsamen Nenner haben, der doch global, auch spielt Religion keine Rolle, dahingehend aussieht, die meisten Menschen wollen mit ihrer Familie in Frieden leben. Wenn das eine gemeinsame Basis wäre, auf der man diskutieren kann, weil wir kriegen die ja nicht weg, die anderen, die ganz anders sind als wir. Ich treffe die dann aber einmal an so unpolitischen Orten wie der Tankstelle, wo das plötzlich keine Rolle spielt, ob ich rechts oder links bin, da spielt es keine Rolle. Oder so. Ich glaube, wir müssen auch lernen, dass wir mit dem, den wir politisch vollkommen ablehnen, der ja so nicht auf die Welt gekommen ist, sondern der so geworden ist, durch sein Milieu geprägt, dass wir mit dem im Gespräch bleiben müssen. Weil sonst radikalisieren wir uns und das führt uns nicht nur dann auf den Schlachtfeldern da draußen gegenseitig in die Gurgel, sondern auch schon intern führt es dann zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wenn der dann weg muss. Mhm. Also wenn Rechte Linke jagen und Linke Rechte jagen, dann haben wir irgendwas, also sind wir auf irgendeinen Trick reingefallen.
Ja. Ja. Also mit rechts, links gebe ich Ihnen recht. Also ich habe gerade vor ein paar Tagen eine Diskussion gehabt mit jemand über die italienische Politik. Es ist schon faszinierend, ne? Die italienische Regierung macht Mindestlohn, macht Deficit Spending, das eigentlich eine alte Linke Parole ist. Ne? Deficit Spending war eigentlich immer von den Linken. Und diese rechte Regierung macht das. Und da wurde ich vor ein paar Tagen in einer Diskussion eben entlarvt, indem ich gesagt habe, diese Lega Nord schrecklich und so weiter. Sagen sie, ja, aber die Lega Nord macht etwas, was die Sozialisten sich in Westeuropa nicht mehr trauen. Ne? Und das hat schon was für sich.
Ich glaube, also die Dinge sind in Bewegung.
Die Dinge sind in Bewegung und es ist tatsächlich sowohl auf der Rechten als auch der Linken, sollte man einfach heilige Kühe schlachten.
Wir brauchen vielleicht auch eine Demokratisierung der Demokratie, was ich mir persönlich ja wünschen würde, wenn ich mal was zu sagen hätte, dass man sagt, der Politiker und sein Wahlprogramm sind ja überhaupt nicht daran gebunden, das, was sie verkündet haben, was sie machen werden, am Ende umzusetzen. Aber erst 4 Jahre später oder so, ja, darf man sagen, der Kurs war ein falscher. Ich glaube, niemand von uns geht in einen 4-stündigen Film, wo vorne draufsteht, was ich, wir gucken hier Herr der Ringe oder Star Wars und dann kommt da aber Mickey Mouse und bleibt dann 4 Stunden sitzen. Ich glaube, dass man dann nach 20 Minuten geht und sein Geld will. Und ich glaube, solange das System so läuft, dass wir etwas wählen und alle 4 Jahre feststellen, wir sind in einem völlig anderen Land rausgekommen, wo wir gewählt haben, kann man uns auch zum Narren halten. Also eine Demokratisierung der Demokratie, das Einführen der Demokratie, das Ersetzen der Repräsentativen durch eine mehr direktere Demokratie könnte vielleicht auch dazu beitragen, dass Populisten das Wasser abgegraben wird.
Das setzt aber voraus, dass in der Welt herum auch, weil bei der momentanen medialen Situation hat die direkte Demokratie immer nur dann eine Chance, wenn sie im Interesse der Mainstream-Medien ist.
Wir brauchen medial auch eine Stimme, um die Menschen überhaupt zu erreichen. Sonst erreichen nur die Populisten oder die Konzernmedien die Menschen und manipulieren sie derart, dass sie dann wieder das Falsche wählen. Ist eine schwierige Situation, da gebe ich Ihnen völlig recht, aber Sie gehören ja jetzt nicht zu den Leuten, die deswegen das Handtuch streichen, weil sie dieses Heft hier seit 40 Jahren rausgeben, sondern wir haben ja noch 40 Jahre vor uns.
Nicht ich, aber andere hoffentlich. Gut, okay.
Herr Illinger, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Möchte dieses Bild nochmal hier hochhalten. International kann man schaffen, kommt alle Vierteljahr raus mit tollen, spannenden Titeln. Auch sehr schönen Analysen, hinten auch sehr viele Buchtipps, auf die wir immer wieder gerne verweisen. Sie selbst sind ja ein fleißiger Autor. Ihr Verleger ist ja der Mann, der Verbo Media den Chef macht. Können Sie ruhig mal namentlich nennen.
Hannes Hofbauer,
der auch gerade ein sehr schönes Buch über Migration geschrieben hat, auch sehr kritisch als Linker damit umgeht, kann ich nur dringend empfehlen. Und Sie planen mit ihm zusammen auch ein gemeinsames Buch jetzt in der Zukunft.
Ja. Mehrere.
Mehrere. Ja. Können Sie das aktuelle Projekt nennen?
Naja, das nächste Projekt wird ein Buch sein über den gesamten arabisch-persischen Golf. Also über die Golfstaaten, Saudi-Arabien, Iran und einfach die weltpolitischen Implikationen, weil das ist natürlich auch ein möglicher nächster Krisenherd. Nicht nur das Mittelmeer, wir haben ja mehrere, wo wir uns auch, aber das ist sicher auch etwas. Und da ist halt die amerikanische, saudisch-israelische Politik am Wege, einen Riesenkrieg der den gesamten Nahen Osten wieder in die Luft sprengen kann. Und das werden wir analysieren und das wird irgendwann im nächsten Jahr, weil nächstes Jahr gibt es ja auch die iranische Revolution als Jahrestag. Nicht nur international hat 40 Jahre, auch die iranische Revolution.
Herr Edlinger, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Es ist immer toll, sich mit Leuten zu unterhalten, die nicht nur aus Österreich kommen, sondern diesen fantastischen Dialekt sprechen.
Habe ich wirklich einen Dialekt gesprochen?
Ja, schon? Aber wunderbar. Danke fürs Kommen.
Gut.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Fritz Edlinger. Holt euch dieses Heft international. Es kommt alle Vierteljahr raus, kann man lesen. Und vor allem bekommt man dort eine etwas andere Sicht auf Geopolitik, als das man in deutschen Medien bekommt. Und es erweitert auf jeden Fall den Horizont. Und das muss man schon selber machen. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.